Hörkombinat Politik.
Es kombinieren Dominik Dussek und Elvira Isenring.
Heute der blinde Zaungast. Waff und das Lamm schauen auf das Verhältnis zwischen Frontex und der Schweiz.
Vor 3 Jahren fand die Frontex-Abstimmung statt. Damals stimmten die Schweizer Stimmberechtigten für die Beteiligung der Schweiz am Ausbau von Frontex. Zur Erinnerung, die Schweiz gehört bekanntlich zum Schengen-Raum. Die Außengrenzen dieses Raums werden von den jeweiligen Ländern systematisch kontrolliert. Die Europäische Grenzschutzagentur Frontex unterstützt die Schengen-Staaten dabei. Die Schweiz beteiligt sich seit 2011 an Frontex, sowohl finanziell als auch personell. Sie stellt 2 Verwaltungsräte und schickt Schweizer GrenzschutzbeamtInnen an die EU-Außengrenzen. Die dafür verantwortliche Behörde ist das Bundesamt für Zoll- und Grenzsicherheit, kurz BATSG. Die EU rüstet Frontex immer mehr auf. Bundesrat und Parlament wollten, dass sich die Schweiz an diesem Ausbau ebenfalls beteiligt. Das Parlament stimmte einer entsprechenden EU-Vorlage für mehr Mittel für Frontex zu. Doch es gab Widerstand, aus nachvollziehbaren Gründen. Frontex wird schon lange vorgeworfen, schwere Menschenrechtsverletzungen mitzuverantworten. Soll nun Frontex mit noch mehr Geld und Personal ausgestattet werden, um sich an weiteren Rechtsbrüchen und Gewalttaten zu beteiligen? Macht sich die Schweiz nicht mitschuldig? Kritik an Frontex gibt es, wie gesagt, schon seit langem. Deshalb wurden auch offiziell Ermittlungen eingeleitet. Über ein Jahr hat das Europäische Amt für Betrugsbekämpfung, OLAF, gegen die Europäische Grenzschutzbehörde Frontex ermittelt. Der Abschlussbericht war vernichtend und bestätigte die schweren Vorwürfe. Frontex macht sich bei schweren Menschenrechtsverletzungen zu Komplizin. Der OLAF-Bericht sollte nie veröffentlicht werden. Doch dann wurde er dem Spiegel, Lighthouse Reports und dem Portal Frag den Staat zugespielt und doch noch veröffentlicht. Jedoch erst nach der Frontex-Abstimmung. Den Schweizer Behörden war der OLAF-Bericht während des Abstimmungskampfes bereits bekannt. Der Öffentlichkeit wurde der brisante Inhalt jedoch vorenthalten. Man kann nur darüber spekulieren, ob die Abstimmung anders ausgegangen wäre. Die BefürworterInnen argumentierten im Abstimmungskampf, der Frontex-Ausbau würde die Kontrolle an den Außengrenzen verbessern, die Sicherheit erhöhen und den Schutz der Grundrechte stärken. Ein Argument lautete, man wolle Verantwortung übernehmen und Frontex von innen verbessern. Das ist nun, wie gesagt, 3 Jahre her. Was ist seither passiert? Was ist aus diesen Versprechen geworden? Interessiert das überhaupt noch irgendwen? Sollte man da nicht einmal genau hinschauen? Hinschauen. Genau das hat sich das WAF-Recherche-Kollektiv vorgenommen. Es hat sich nicht nur den OLAF-Bericht genau angeschaut, sondern auch, gemeinsam mit der SLAM, Schweizer Dokumente durchforstet. Die JournalistInnen Lorenz Nägeli und Jennifer Steiner wollten wissen, welche Position die Schweiz einnimmt, wie viel Einfluss sie hat und wie die Schweiz auf die EU und Frontex einwirken kann. Lorenz Nägeli vom WAF-Recherche-Kollektiv ist bei uns zu Gast. Dominik hat mit ihm gesprochen.
Lorenz Nägeli, Frontex, den Namen kennt man auch in diesem Podcast, gab es schon eine Folge zu Frontex. Aber um sich die Größenordnung vorstellen zu können, wie viel Geld steckt denn da drin von der EU, ist ja die Grenzschutzbehörde der EU, von der EU, von der Schweiz und wofür wird dieses Geld dann verwendet von der Frontex?
Also ich glaube, man muss sich bewusst sein, Frontex ist die am schnellsten wachsende EU-Agentur, eigentlich ein Gebilde, das an die EU angekoppelt ist, aber das trotzdem in einem recht gestaltungsfreien Raum sich bewegen kann und das heißt da gar nicht dann unbedingt so sehr stark noch an nationalstaatlich, aber auch nicht so stark an europäische Kontrollmechanismen gebunden wird. Und im Fall von Frontex ist die Aufgabe eigentlich so, die europäische Grenze abzusichern oder abzuschotten. Frontex wurde 2005 gegründet als ganz kleine Agentur, die hat damals vor allem so eigentlich Migrationsanalyse gemacht und so Informationsreports herausgegeben und hatte damals ein Budget von 6 Millionen Euro. Heute, 2025, ist ein Budget von 1,12 Milliarden Euro veranschlagt. Das heißt, ein absolut gigantisches Wachstum, die diese Agentur hat. Und mit diesem Budgetwachstum haben sich natürlich auch die Aufgaben von Frontex stetig ausgeweitet. Das geht also von Migrationsabwehr aus der Luft, auf dem Wasser, auf dem Land, weit über europäische Länder hinaus, auch in zahlreichen Nicht-EU-Ländern, insbesondere entlang der Balkanroute, aber auch in immer mehr afrikanischen Staaten gibt es entweder sogenannte Liaison Officers oder dann sogar so Drittstaat-Missionen, die da angezielt werden. Und im Fall der Schweiz ist es so, dass die Schweiz seit 2009 Mitglied bei Frontex ist und sich seit dieser Zeit auch an diesen immer weiter gefassten Aufgaben der Migrationskontrolle betätigt. Wie genau, also so materiell und mit welchem Personal, das haben wir ja in dieser Recherche untersucht, aber auch mit welchen Beträgen. Und ich glaube, das ist schon auch bemerkenswert, weil mit dieser Abstimmung von 3 Jahren, da wurde entschieden, dass man sich auch massiv stärker finanziell beteiligt. 2020 waren es noch 17 Millionen oder 17,5 Millionen Franken, die die Schweiz daran zahlte. Und dieses Jahr, also 2025, sind 44,800 Millionen dafür veranschlagt. Also auch hier hat man eine Multiplikation. Und vielleicht noch zum Schluss, ich glaube, wofür das Geld verwendet ist, da muss man sich bewusst sein, Frontex ist eine Agentur der Migrationskontrolle. Also hat auch irgendwie da nicht unbedingt einen humanitären Auftrag, sondern einen, der Leute daran hindern soll, Grenzen zu überschreiten, und entsprechend hat sie auch ein Arsenal, das irgendwie dafür eingesetzt wird. Dazu gehören auf der einen Seite Schiffe auf dem Mittelmeer, aber jedoch, und das ist ganz wichtig zu verstehen, immer weniger Schiffe und zunehmend Instrumente, die eigentlich Migrationskontrolle aus der Distanz erlauben. Das bedeutet Satelliten, Zeppeline, Drohnen, Flugzeuge, Wärmebildkameras, mobile Grenzüberwachungssysteme, die Bewegungen in Grenzzonen so kleinteilig wie möglich erfassen und dadurch eigentlich die Kontrolle von Migration oder von Grenzübertritten erlauben. Und ich glaube, es gab vor Jahren mal diese gute Grafik von Sea-Watch, die hat aufgezeigt, dass hunderte Millionen Franken für diese Überwachungstechnologie ausgegeben wurde und kein einziger Franken für den Aufbau oder den Ausbau von effektiver Rettungskapazität.
Das Wort Zeppelin kommt ja auch irgendwo in einem Artikel vor, weil ich ganz überrascht, dass dieses Gerät jetzt wieder einen Aufschwung erfährt. Was mich eigentlich am meisten an diesen Texten verwirrt hat, ist eben, es steckt wahnsinnig viel Geld drin. Es ist die Grenzschutzbehörde der EU. Frontex redet ja auch gerne davon, dass sie darauf schaut, dass die Menschenrechte an den Außengrenzen Europas eingehalten werden. Und andererseits aber hat man den Eindruck, wenn es dann hart auf hart kommt, also wenn dann lokale Behörden mit relativ radikalen, krassen Mitteln gegen MigrantInnen vorgehen, dann hält sich da die Frontex zurück und beobachtet nur. Bei euch an einer Stelle im Artikel heißt es sogar, Frontex untersteht dem Kommando dieser lokalen Behörden, wie zum Beispiel der griechischen Polizei und so weiter. Was ist da also jetzt wahr? Wie viel Einfluss hat die Frontex überhaupt? Wie viel Macht hat sie überhaupt? Kann sie sich überhaupt für diese Menschenrechte einsetzen, wenn sie schon so gern davon spricht?
Ich würde sagen, das ist die Gretchenfrage. Wir haben uns versucht, der Antwort dieser Frage zumindest anzunähern. Frontex selber sagt heute, ja, man sei ganz zufrieden mit den Entwicklungen, man habe das Gefühl, man beeinflusse die Nationalstaaten durch die Frontex-Präsenz zum Positiven. Unsere Untersuchung zieht das zumindest in Zweifel, weil ich denke, wir sehen da ja schon irgendwie viel auch Lippenbekenntnisse und ja auch viele Realitäten, die heute so sind, die Frontex selber mitgeschaffen hat. Das bedeutet im Fall von Griechenland, und das war ja das Land, das wir jetzt in unseren Veröffentlichungen am stärksten untersucht haben, und in diesem Fall bedeutet es ja natürlich auch eine gewisse Arbeitsteilung, die am Schluss einen Zustand erlaubt, bei dem ganz viele Leute sagen können, wir sind nicht verantwortlich. Und es stimmt, was wir geschrieben haben, Frontex ist immer unter dem Kommando der nationalen Grenzschutzbehörden oder Grenzeinheiten. Und das sind ja in der Regel jene, die halt die schweren Menschenrechtsverletzungen materiell oder mit ihren Händen ausführen. Aber ganz oft, und das hat die Geschichte von Frontex gezeigt, ist Frontex auf die eine oder andere Art und Weise dann schon an der Ausführung oder Durchführung solcher Menschenrechtsverletzungen beteiligt. Frontex bringt 2 Dinge, auf der einen Seite Infrastruktur, in Form von Person und Technik, die helfen, die Grenze zu überwachen. Und überwachen bedeutet in diesen Regionen immer auch, die helfen können, Menschenrechtsverletzungen zu begehen. Und sie bringen Legitimität. Das heißt, dass die lokalen Partner sagen können, na ja, aber wir haben ja da diese gemeinsame Mission mit Frontex. Wie kann es denn sein, dass hier alles so schlimm ist, wenn die Behörde immer noch da ist?
Angesichts dessen, dass Berichte über solche Aktionen, wie du sie geschildert hast, würde ich sagen, nicht abnehmen in den letzten Jahren, auch an diesem Grenzfluss, wo anscheinend Menschen gefesselt zum Teil ins Wasser geschmissen werden, die dann vielleicht schwimmen können oder auch nicht. Also einfach Sachen, die offensichtlich Verstöße gegen die Menschenrechte sind. Wenn sowas nicht abreißt, wie begründen dann solche BeamtInnen dieses Gefühl, ihre Präsenz wäre gut? Und wie steht die EU dazu? Tut ihr da was, um solche Vorfälle weniger werden zu lassen?
Was wir irgendwie aufzeigen können am Schluss, ist die Gewalt, die die Leute erfahren, die Berichte von Gewalt, dann auch die systematischen Zurückweisungen oder das Abfangen von Leuten, die auf dem Weg nach Italien sind und zurück nach Libyen getrieben werden. Das hängt alles irgendwie mit der Arbeit von Frontex zusammen und es wird nicht weniger. Also die Berichte, die die Leute veröffentlichen, was sie erleben müssen, sie sind halt wirklich unfassbar. Und wir haben das ja gerade in unserem zweiten Artikel auch auf eine Weise zu lösen versucht, indem wir die Berichte der Schweizer GrenzbeamtInnen, die nichts gesehen haben wollen, in einer Region, in der systematische Menschenrechtsverletzungen begehen, in der sie mehrere hundert oder sogar tausend Einsatztage hatten über die Jahre, das haben wir irgendwie versucht, gegenüberzustellen den Berichten von Leuten aus eben dieser Region, die von den Partnerbehörden der Schweiz unfassbar heftige Gewalt erfahren. Wie wird das eigentlich erklärt, dass man dann, obwohl systematische Gewalt festgestellt wird, von dieser so wenig mitbekommen möchte? Und währenddem nämlich die EU sagt, ja, mit dieser Reform, die 2019 auf EU-Ebene eingeführt wurde und die die Schweiz in der Abstimmung 2022 mit übernommen hat, da wird argumentiert, diese Reform stärke die Grundrechte, weil das Grundrechtsbüro ausgebaut wird, personell, aber auch bezüglich Kompetenzen. Und gleichzeitig gibt es nach wie vor heftige Kritik genau an diesem auch recht diffusen Rechenschaftssystem von Frontex, das die Grundrechte überwachen soll, weil es sind alles Mechanismen, die sehr eng an Frontex angegliedert, respektive in Frontex eingegliedert sind. Also die Unabhängigkeit ist irgendwie eh in Frage gestellt. Und es ist ein Grundrechtsmechanismus, der keine bindenden Entscheidungen erlassen kann. Das heißt, es kann dann auf dieser Ebene zwar ein Missstand festgestellt werden, und das wird auch immer wieder ein Missstand festgestellt. So hat gerade kürzlich der Grundrechtsbeauftragte wieder öffentlich die Zustände in Griechenland kritisiert. So heftig, dass sogar meines Wissens nach zum ersten Mal der Frontex-Direktor sich genötigt sah, auch die griechische Regierung aktiv zu kritisieren öffentlich. Und gleichzeitig merkt man aber, dass dann auf Ebene der Entscheidung eigentlich kaum etwas passiert.
Das heißt, diese Überwachungsbehörde kann nur Statements abliefern oder Ratschläge geben?
Sie können nur Ratschläge geben und das machen sie auch immer wieder. Es gibt da das Beispiel von Artikel 46 in der Frontex-Verordnung und dieser besagt, dass wenn in einer Region systematisch Menschenrechte verletzt werden, dann könne sich die Agentur oder solle sich die Agentur vielleicht sogar aus diesen Regionen zurückziehen, auch um ein Statement zu setzen. Und in Griechenland wird seit 2019 vom Grundrechtsbüro immer wieder empfohlen, in Erwägung zu ziehen, den Artikel 46 anzuwenden. Das ist insbesondere mit Blick auf die Evros-Region der Fall, also wieder als Erinnerung da, wo die Schweiz ganz viele Frontex-Beamte in den Außeneinsatz schickt. Und aus welchen Gründen auch immer, hat der Verwaltungsrat respektive dabei insbesondere der Exekutivdirektor immer sich gegen die Ausrufung von Artikel 46 entschieden. Und wir haben da auch bei der Schweiz nachgefragt und haben gesagt, hey, aber ihr sagt ja zumindest auf dem Papier immer, dass ihr die Arbeit vom Grundrechtsbüro so stark unterstützt und wie zentral die sei. Warum zieht ihr in diesem entscheidenden Punkt nicht die Reißleine und folgt der Argumentation? Und da kam dann lediglich zurück, dass man sich dem bewusst sei, dass man Artikel 46 kenne, dass man aber anderer Ansicht sei, weil man eine größere Chance für eine Verbesserung der Situation sehe, wenn das Personal dort im Einsatz bleibe.
Ist das realistisch, dass sie da eingreifen können? Welche Aufgaben haben die dort überhaupt?
Die erste Frage nach, wie realistisch es ist, ob sie eingreifen können, die hängt ja damit zusammen, einerseits welche Aufgaben sie auch haben, aber auch welchen Bewegungsspielraum sie erhalten und natürlich auch, wie viel Lust sie hätten, potenzielle Menschenrechtsverletzungen zu melden. Also das war auch einer der Gründe, warum wir sagten, wir wollen diese Einsatzberichte, wir wollen lesen können, verstehen können, welche Wörter die wählen, wie sie Dinge erklären und daraus irgendwie besser zu verstehen, wie es sein kann, dass die dort im Einsatz sind und trotz mittlerweile auch gerichtlich festgestellten systematischen Menschenrechtsverletzungen einfach keine sehen. Der erste Punkt ist natürlich die Aufgaben, die sie haben. Da gibt es solche Beamte aus der Schweiz, die sind an Grenzübergängen und die machen dann da so Autokontrollen. Dann gibt es HundespezialistInnen, also HundeführerInnen, die sind entweder auch an Grenzstationen oder aber auch an der grünen Grenze im Einsatz. Die führen Hunde mit sich, die dann dazu dienen, entweder Leute oder aber Waren aufzuspüren. Und dann gibt es auch die GrenzüberwachungsbeamtInnen, wäre vielleicht auf Deutsch die richtige Übersetzung. Und die sind dann in sogenannten mobilen Units, also so in mobilen Einheiten unterwegs, immer auch mit einem griechischen Verbindungsoffizier, Offizierin. Und die überwachen eigentlich die grüne Grenze. Und ich glaube, das ist auch da, wo man sagen würde, das ist sicher der heikelste, der sensibelste Bereich, wenn es rund um Menschenrechtsverletzungen geht. Weil das ist natürlich auch ein bisschen die unsichtbare Zone. Und das sind auch die Gruppen, die da aufgegriffen werden, die dann sehr oft von heftiger Gewalt, von Angriffen, von Menschenrechtsverletzungen berichten. Wenn wir das jetzt als konkretes Beispiel nochmal nehmen, diese Situation, ein Schweizer Team ist zusammen mit griechischen, ist ein fiktives Beispiel, wichtig zu sagen, ist mit griechischen Kolleginnen unterwegs. Die sehen da eine Gruppe von Leuten und die sagen, hey, wir haben da in der Nähe von Orestiada irgendwo im Wald eine Gruppe von Leuten gesehen, es sind etwa 16 Personen, das und das ist die Location, dann geben die das weiter ans griechische Einsatzteam. Dann fahren die weiter und was dann passiert, und das haben wir zumindest aus einigen dieser Protokolle herauslesen können, was dann passiert, das bleibt unklar. Und ich glaube, es ist ja genau in diesem unsichtbaren Raum, in dem dann die möglichen Menschenrechtsverletzungen, gewalttätigen und auch illegalen Rückführungen passieren.
Aber es würde ja doch eigentlich niemand diesen Frontex-Beamtinnen verbieten, nachdem sie sagen, da ist was, schaut euch das mal an, auch dort zu bleiben und weiterzuschauen, was dann da passiert. Das wäre ja eigentlich möglich.
Das wäre in der Theorie sicher möglich und ich gehe auch davon aus, oder man kann sich auch denken, dass es in der Praxis dann auch schrittweise solche Veränderungen gibt oder geben sollte. Weil ich glaube, wenn wir der Argumentation folgen, die auch jetzt die Grenzbehörden der Schweiz, also das Bundesamt für Zoll- und Grenzsicherheit, das für die Frontex-Einsätze verantwortlich ist, wenn man dieser Argumentation folgt, dass durch die Präsenz von Frontex-Beamten sich die Situation verbessern sollte, dann wären das ja genau Lösungsansätze, also mehr gemeinsame Patrouillen darauf bestehen, dass wenn man sagt, man will zu einem Fall hinfahren, dass man das auch wirklich tun darf. Inwiefern das heute stattfindet, ist schwierig zu sagen, können aber sagen, dass es in der Zeit, in der wir die Einsatzprotokolle gelesen haben, eher nicht der Fall war.
Das heißt, das war die Zeit 2020, 2021,
also auch die Zeit, in der so die Berichte der Gewalt einen Peak erreicht haben.
Und war es schwierig, an diese 900 Seiten ranzukommen?
Nein, ob es schwierig
war. Seid ihr auf legalem Wege rangekommen?
Wir sind auf legalem Wege rangekommen. Schwierig ist vielleicht das falsche Wort. Es war auf jeden Fall ein langer und relativ steiniger Weg. Wir haben im Jahr 2020 die ersten Anfragen gestellt dazu, weil wir gesagt haben, wir finden gerade in einem Feld, in dem die schwersten Missstände durch die Berichte von Betroffenen wie auch durch hartnäckige Medienarbeit aufgedeckt wurden, ist genau diese Art von Kontrolle eine Kernaufgabe des Journalismus. Und da haben wir, das muss man betonen, in sehr angenehmer und zielführendem Austausch mit den Verantwortlichen des BAZG haben wir unsere Fragen eingereicht, haben die dann wieder angepasst, haben die angefragten Dokumente auch auf eine machbare Anzahl eingeschränkt, sondern dass wir das irgendwie in Absprache machen möchten, haben aber unser Interesse ganz klar erklärt und das wurde dann vom BAZG auch als sehr relevant eingestuft, so dass am Schluss die eigentlich anfänglich angekündigten Gebühren erlassen wurden, nachdem wir dann 4 Jahre später etwa die Dokumente schließlich erhielten. Sie sind dann auch, weil es so viele Dokumente waren, so tröpfchenweise eingetroffen. Wir haben ja nicht nur die Einsatzberichte der Schweizer Beamtinnen angefragt, sondern eigentlich 3 verschiedene Dokumentkategorien. Das erste waren Dokumente der Behörden in Bezug zur damaligen Frontex-Abstimmung. Das zweite waren die sogenannten Verwaltungsratsmandate. Das sind die Vorbereitungsdokumente, die die Schweizer VertreterInnen im Frontex-Verwaltungsrat mitnehmen und die demnach die Position der Schweiz nachvollziehbar machen. Und dann als drittes haben wir die Einsatzprotokolle von den Jahren 2020 und 2021 angefragt von Schweizer Frontex-BeamtInnen im Außeneinsatz und haben das dann auf die Länder Griechenland, Bulgarien und Kroatien beschränkt.
Du hast gesagt, die Zusammenarbeit in diesem Fall mit dem Bundesamt für Zoll- und Grenzsicherheit ist für euch offenbar einigermaßen gut gelaufen. Im ersten Text, den ihr jetzt gemacht habt zu dieser Serie, nimmt dieses Bundesamt aber eine andere Rolle ein. Da geht es um den Volksentscheid, den du schon angesprochen hast, von 2022, wo mit einer deutlichen Mehrheit von 70% die Schweiz dafür abgestimmt hat, mehr Geld an die Frontex zu bezahlen. Und jetzt ist aber kurz davor ein Bericht auf EU-Ebene verfasst worden, der kritisch sich auseinandergesetzt hat mit den Zuständen bei der Frontex. Und dieses Bundesamt für Zoll- und Grenzsicherheit hat anscheinend vor der Abstimmung in der Schweiz diesen Bericht zurückgehalten. Konnten sich die Schweizerinnen vor der Abstimmung überhaupt ein ausreichend umfassendes Bild machen, welche Organisation damit mehr Geld ausgestattet werden soll?
Wenn ich das so anschaue oder irgendwie analysiere, dann glaube ich ja, entsteht irgendwie ein gemischtes Bild. Und auf der einen Seite kann man schon sagen, ja, da wurde ja schon immer mal wieder in dem Nebensatz erwähnt, dass auch Dinge nicht richtig gelaufen seien. Und ich finde, das stimmt. Gleichzeitig wurde über den Kern der Schweizer Beteiligung in meiner Auffassung schon eher zu wenig geredet. Wenn man sich überlegt, was der Beitrag der Schweiz ist, dann sind es ja 3 Dinge. Und das eine ist viel Geld, also eine immer steigende Anzahl von Franken pro Jahr, die man als sogenannte Lumpsum, also einfach als Summe in den Betrieb von Frontex gibt. Man kann auch nicht entscheiden, dass gewisse Dinge davon ausgenommen werden sollen, also hat keine Kontrolle darüber. Das zweite ist Personal in den Außeneinsatz. Das dritte, das sind die Schweizer VertreterInnen in der Frontex-Grundstruktur und da hervorzuheben sicher die beiden VertreterInnen der Schweiz im Frontex-Verwaltungsrat, also im höchsten Frontex-Gremium, das es gibt. Und es war ja dieser Verwaltungsrat, der während dieser Abstimmung ein extrem schlechtes Zeugnis erhalten hat, weil da ja der Missstand passierte, den nicht nur, aber auch der Olaf-Bericht aufgedeckt hat. Und da wurde ja klar, der Verwaltungsrat und insbesondere 3 Personen davon haben versucht, Grundrechtsverletzungen zu vertuschen. Das heißt, sie haben versucht, Dinge so zu formulieren oder zu kategorisieren, dass sie in der Frontex-internen Aufarbeitung eigentlich nicht in den Kontext Grundrechtsverletzungen fallen. Also das eine war eine Pushback-Operation von Malta nach Libyen, bei der letztendlich 12 Menschen ihr Leben verloren haben. Und das heißt, solche Dinge haben eigentlich diese Frontex-Leitpersonen versucht zu vertuschen und haben ja am Schluss darin diese Art der Politik und der Gewalt auch gedeckt. Und ich glaube, bis heute ist ungeklärt, welche Rolle die Schweiz darin gespielt hat. Und wir haben dabei auch verschiedentlich versucht nachzufragen und ja auch versucht, ins kritische Gespräch zu kommen. Warum hat man beispielsweise so lange an Fabrice Leggeri, also am damaligen französischen Frontex-Direktor, der heute für die rechtsextreme Rassemblement National politisiert, warum hat man an dem so lange festgehalten? Und da stellt sich natürlich schon die Frage, wenn dann ausreichende Antworten kommen, hat man das, weil man ein Stück weit, oder zumindest die Schweizer Vertreterin im Verwaltungsrat, auch dessen Politik mitgetragen hat? Ich glaube, diese Frage können wir bis heute auch nicht ganz beantworten, sondern haben auch da wieder versucht aufzuzeigen, dass halt an verschiedenen Stellen, an denen die Schweiz in relevanter Weise beteiligt ist, während diesem Abstimmungskampf, aber auch darüber hinaus, eigentlich durchaus problematische Aspekte bestehen, zu denen die Schweiz ganz klar Berührungspunkte hat. Und über die man während dem Referendum, aber auch eigentlich nach dem Referendum gar nicht so viel gesprochen hat, weil es oft nur um Frontex als Ganzes ging, aber am Schluss eigentlich ein bisschen weniger darum, welchen Hebel hat die Schweiz eigentlich und wo und wie wirkt sie mit.
Was sind da die Pläne für die Zukunft? Will die Schweiz sein Engagement noch erhöhen? Und wenn es ja so ist, dass die Frontex dann im Ernstfall dem Kommando der lokalen Behörden untersteht, welche Möglichkeiten hätte dann die Schweiz überhaupt? Hätte sie die Möglichkeit, diese Praxis der jetzt in dem Fall griechischen Polizei nicht nur zu rapportieren oder vielleicht anzuklagen oder darüber zu reden, sondern sie zu verhindern?
Frontex baut ja gerade eigentlich ein sogenanntes Standing Corps, also ein stehendes Heer auf, also eigentlich die erste EU-eigene uniformierte armeeähnliche Truppe, die in diesem Fall natürlich im Sinne der Migrationsabwehr arbeiten soll, und dafür stellt sie schrittweise mehr Leute an. Das sollen ja dann bis, glaube ich, 2027 10.000 Leute sein. Die sind dann unterschiedlich kategorisiert. Ein Drittel, glaube ich, kommt nach wie vor von den nationalen Behörden. Zwei Drittel sind aber dann in Zukunft direkt über Frontex angestellt und werden dann auch von Frontex mit Waffen etc. ausgestattet. Das zeigt sich ja auch daran, dass man versucht, mit immer weiter weg von Europa weggelegenen Staaten Abkommen zu schließen. Also beispielsweise wird seit geraumer Zeit mit Senegal verhandelt, weil man da gerne eine Frontex-Mission hätte, die Route über den Atlantik stärker kontrolliert. Das wird natürlich auch die Schweiz betreffen. Also das aktuelle Paket, das läuft bis 2027, und dann wird ein nächstes geschnürt werden, an dem sich die Schweiz auch wieder beteiligen muss. Und ich glaube, über den Spielraum der Schweiz, ich finde, da sollte man auf der einen Seite über den Spielraum der Behörden sprechen und auf der anderen Seite um irgendwie Forderungen, die vielleicht auch darüber hinausgehen. Und ich glaube, der Spielraum der Behörden, der ist eigentlich größer, als er jetzt genutzt wird, auf jeden Fall, oder? Weil man könnte natürlich schon sehr stark sich auch öffentlich für die Einhaltung oder eine stärkere Einhaltung von Menschenrechten einsetzen. Man könnte ganz direkt bei gewissen Behörden intervenieren. Man könnte sich auch sehr direkt gegen bestimmte Entwicklungen stellen. Das würde ja dann Stimmen aus der Zivilgesellschaft verstärken, wenn man sagen würde, gar keine Kooperation mehr mit den libyschen Küstenwachen oder fertig mit dem Ausbau der Luftüberwachung auf Kosten der Menschenleben. Das wären ja Forderungen, die durchaus auch Behörden vertreten könnten. Ebenfalls kann die Schweiz auch mitbestimmen, wohin sie ihre Grenzbeamtinnen schickt. Und ich glaube, auch da gibt es auf jeden Fall Spielraum, den man nutzen könnte, im Sinne von einem vehementeren und expliziteren Menschenrechtsschutz, und der, so wie wir das nachvollziehen können, bisher nicht unbedingt ausgenutzt wird. Man müsste sich für verbindliche Grundrechtsmechanismen einsetzen, die Entscheidungskompetenzen des Grundrechtsbeauftragten stärken, damit er bindende Urteile erlassen kann. Ähnliche Forderungen gab es auch aus der parlamentarischen Politik. Also das kommt auch im zweiten Artikel vor, wo es um die Entsendung in die Evros-Region geht. Und da hat Balthasar Glättli, der Präsident der Grünen, auch klar gesagt, für ihn sei völlig klar, dass man solche Entsendungen als Schweiz eigentlich nicht verantworten könne, und er will rund um diese Praxis auch eine Eingabe machen. Und dann, glaube ich, ist natürlich noch die letzte Frage ist, inwiefern ist die Arbeit von Frontex überhaupt irgendwie kompatibel mit Menschenrechten? Und ich glaube, das ist ja die Gretchenfrage in Bezug auf die ganze europäische Migrationspolitik, auch wenn man GEAS anschaut, also die neue Asylgesetzreform, die jetzt kommt, die Kompetenzen von Frontex massiv ausbaut, bei denen ja viele Leute sagen, hey, faktisch entwickeln wir uns in eine Richtung, die das Recht auf Asyl und andere eigentlich unverhandelbare Grundrechte auf lange Frist schrittweise abschafft. Und ich glaube, diese Frage werden wir uns in den nächsten Jahren vermehrt stellen müssen. Wie sehr kann man eigentlich dieses Konzept Grundrechte in so ein Korsett der Migrationskontrolle zwängen? Und ab wann gibt es rote Linien, die eigentlich nicht mehr überschritten werden sollen?
Gute Frage. Wann sind die roten Linien überschritten? Sind sie nicht schon längst überschritten? Ist nicht jede Menschenrechtsverletzung die Überschreitung einer roten Linie? Die politischen Vertreterinnen und Vertreter haben während des Abstimmungskampfes mantraartig die Wichtigkeit der Menschenrechte betont. Woran lässt sich nun diese Wichtigkeit messen? Sprechen Schweizer Beamte Menschenrechtsverletzungen vor Ort an oder schweigen sie bloß? Interveniert die Schweiz diplomatisch oder schickt sie weiterhin einfach nur Personal in problematische Regionen, das nicht einmal mitbekommt, was dort eigentlich vor sich geht? Wie sollen Asylsuchende an den Grenzen behandelt werden? Solche Diskussionen müssten dringend geführt werden. Stattdessen ist Frontex aus den Medien und öffentlichen Debatten verschwunden, während Menschenrechtsverletzungen an den EU-Außengrenzen weitergehen. Also gilt, die Einlösung der Versprechen aus dem Abstimmungskampf müsste lautstark eingefordert werden. Hörkombinat Politik.
Es kombinierten Elvira Isenring und Dominik Dussek.